From Salt Lake City, Utah, this is the Saturday morning session.
Übertragen wir die Samstagvormittagsversammlung der 190. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und oberste Beamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dallin H. Oaks, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday morning session.
Wir heißen Sie zur Samstagvormittagsversammlung der 190. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, willkommen und begrüßen ganz herzlich alle Mitglieder und Freunde, die überall auf der Welt an dieser Konferenz teilnehmen. Besonders dankbar sind wir heute für die technischen Mittel, die es uns ermöglichen, diese Konferenz durchzuführen. Präsident Russell M. Nelson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir sind dankbar, den 200. Jahrestag der ersten Vision zu begehen und der Wiederherstellung der Fülle des Evangeliums Jesu Christi zu gedenken, die ihr folgte. Wir wissen zu schätzen, welche Segnungen und wie viel Gutes heute Teil unseres Lebens sind, weil Joseph Smith im Frühjahr des Jahres 1820 in Palmyra in New York ein inniges Gebet sprach. Wir beten darum, dass diese Konferenz uns alle dazu bewegt, über dieses einzigartige Ereignis nachzudenken und dass wir uns auch weiterhin bemühen, die Botschaft der Wiederherstellung in aller Welt zu verbreiten. Die Musik für alle Versammlungen der Konferenz wurde bereits im Voraus aufgezeichnet. Der Tabernakelchor am Tempelplatz unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Andrew Unsworth und Brian Mathias an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied begonnen, Awake and Arise, und erfreut uns nun mit dem Lied, Der Morgen naht. Danach spricht Elder Richard J. Mainz von den 70ern das Anfangsgebet. Ihm folgt der Chor mit dem Lied, It is well with my soul.
Oh, Our beloved Heavenly Father,
unser geliebter Vater im Himmel, wir sagen dir an diesem Morgen Dank
for this historic General Conference
für diese historische Generalkonferenz,
where we commemorate,
wo wir daran denken, dass du vor 200 Jahren mit deinem Sohn, dem Propheten Joseph Smith, erschienen bist. Wir danken dir, Vater, für die ewigen Wahrheiten, die wir aus dieser Begebenheit gelernt haben. Wir sind dankbar für den Propheten Joseph Smith und alles, was er in den Anfangstagen der Wiederherstellung vollbracht hat. Wir sind dankbar für unseren lebenden Propheten, Präsident Russell M. Nelson. Wir haben ihn lieb und wir bitten, dass wir seinem Rat in unseren Tagen folgen mögen. Wir sehen die vielen Schwierigkeiten auf der ganzen Welt, besonders mit dieser Covid-19-Pandemie. Wir bitten um Inspiration für alle, die an einer Lösung für diesen Virus arbeiten. Wir bitten um deinen heiligen Einfluss für alle, die leiden, die aufgrund dieser Krankheit, von dieser Krankheit betroffen sind. Vater, wir sind dankbar, die wir hatten, uns geistig auf diese Konferenz vorzubereiten. Und wir bitten darum, dass dein Geist mit jedem von uns in Fülle sein möge zu dieser wunderbaren Gelegenheit. Wir lieben dich, Vater, und wir lieben deinen Sohn Jesus Christus. Und dies sagen wir demütig im Namen Jesu Christi. Amen.
It will now be our privilege to hear from our beloved prophet,
von unserem lieben Propheten Präsident Russell M. Nelson zu hören. Danach spricht Präsident M. Russell Ballard, amtierender Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel. Anschließend hören wir von Elder James R. Rasband von den 70ern und Schwester Joy D. Jones, Präsidentin der Primarvereinigung.
My beloved brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie zur diesjährigen historischen Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Aus Ihnen bekannten Gründen stehe ich vor einem leeren Auditorium. Als ich Ihnen bei der Herbstgeneralkonferenz 2019 versprach, dass diese Frühjahrskonferenz denkwürdig und unvergesslich sein würde, konnte ich nicht ahnen, dass sie für mich deshalb so denkwürdig und unvergesslich sein würde, weil ich hier vor weniger als 10 Menschen sprechen würde. Doch da ich weiß, dass Sie sich jetzt diese Übertragung ansehen und da der Chor ebenso schön das Lied »It is well with my soul« gesungen hat, empfinde ich großen Trost. Wie Sie wissen, wurde die Anwesenheit bei dieser Generalkonferenz aus unserem Wunsch heraus, überall auf der Welt gute Staatsbürger zu sein und die Ausbreitung von Covid-19 nach Möglichkeit einzugrenzen, stark eingeschränkt. Dieses Virus zieht überall in der Welt große Auswirkungen nach sich. Es hat sogar zu vorübergehenden Anpassungen bei den Versammlungen der Kirche, der Missions- und der Tempelarbeit geführt. Die heutigen Einschränkungen beruhen zwar auf einem bösartigen Virus, doch die eigenen Prüfungen des Lebens reichen weit über diese Pandemie hinaus. Künftige Herausforderungen können sich aus einem Unfall, einer Naturkatastrophe oder einem unerwarteten Schicksalsschlag ergeben. Wie können wir solche Herausforderungen meistern? Diejenigen, die bereit sind, haben keinen Grund, sich zu fürchten. Natürlich können wir uns einen Vorrat an Lebensmitteln, Wasser und Ersparnissen anlegen. Doch es ist ebenso wichtig, dass wir unser eigenes geistiges Vorratshaus mit Glauben, Wahrheit und Zeugnissen füllen. Unser höchstes Streben im Leben besteht darin, uns darauf vorzubereiten, unserem Schöpfer entgegenzutreten. Das tun wir, indem wir uns täglich darum bemühen, so wie unser Erretter Jesus Christus zu werden. Und das tun wir, wenn wir täglich umkehren und seine reinigende, heilende und stärkende Macht empfangen. Dann können wir, selbst in turbulenten Zeiten, dauerhaft Frieden und Freude empfinden. Genau deshalb hat uns der Herr aufgetragen, an heiligen Stätten zu stehen und nicht zu wanken. Dieses Jahr feiern wir den 200. Jahrestag eines der bedeutendsten Ereignisse der Weltgeschichte, nämlich dass Gott Vater und sein geliebter Sohn Jesus Christus, Joseph Smith, erschienen sind. In dieser einzigartigen Vision deutete Gott, der Vater, auf Jesus Christus und sagte: Dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre. Diese Aufforderung an Joseph Smith gilt für jeden von uns. Wir müssen auf jede erdenkliche Weise danach trachten, Jesus Christus zu hören, der durch die Macht und das Wirken des Heiligen Geistes zu uns spricht. Der Zweck dieser und jeder Generalkonferenz besteht darin, uns zu helfen, ihn zu hören. Wir haben gebetet und bitten Sie zu beten, dass der Geist des Herrn in so reichem Maße bei uns sein wird, damit Sie die Botschaften hören können, die der Erretter besonders für Sie bereithält. Botschaften, die Ihrer Seele Frieden bringen. Botschaften, die Ihr gebrochenes Herz heilen. Botschaften, die Ihren Verstand erleuchten. Botschaften, die Sie erkennen lassen, was Sie tun müssen, wenn Sie in diesen und zukünftigen Zeiten des Aufruhrs und der Herausforderungen in Ihrem Leben vorwärts gehen. Wir beten darum, dass diese Konferenz aufgrund der Botschaften, die Sie hören werden, der einzigartigen Ankündigungen, die gemacht werden, und der Erfahrungen, zu denen Sie eingeladen werden, unvergesslich sein wird. Beispielsweise werden wir am Ende der Versammlung am Sonntagvormittag eine weltweite feierliche Versammlung einberufen, bei der ich Sie im heiligen Hosanna-Ruf anleiten werde. Wir beten darum, dass dies für Sie ein geistiger Höhepunkt sein wird, wenn wir in aller Welt unsere tiefe Dankbarkeit gegenüber Gott dem Vater und seinem geliebten Sohn zum Ausdruck bringen, indem wir sie auf diese einzigartige Weise lobpreisen. Für diesen heiligen Anlass verwenden wir ein sauberes weißes Taschentuch. Sollten Sie keines haben, winken Sie bitte einfach mit der Hand. Nach dem Hosanna-Ruf singen wir dann gemeinsam mit dem Chor das Lied »Der Geist aus den Höhen«. Meine lieben Brüder und Schwestern, diese Konferenz wird herrlich. Dieses Jahr wird außergewöhnlich sein, wenn wir uns aufmerksam auf den Erretter und sein wiederhergestelltes Evangelium konzentrieren. Die wichtigsten bleibenden Folgen dieser historischen Konferenz werden sich einstellen, wenn sich unser Herz wandelt und wir anfangen, unser Leben lang danach zu streben, ihn zu hören. Willkommen zur Frühjahrsgeneralkonferenz 2020. Ich weiß, dass Gott, unser himmlischer Vater und sein Sohn Jesus Christus auf uns Acht geben. Sie werden während aller Versammlungen an diesen beiden herrlichen Tagen mit uns sein, wenn wir uns darum bemühen, ihnen näher zu kommen und sie zu ehren. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
As we seek to draw closer to them and honor them, in the sacred name of Jesus Christ, amen. Amen.
Thank you very much, President, for such a wonderful opening. Brothers and sisters, 215
Jahren wurde Joseph und Lucy Mack Smith in Vermont, in einer Region im Nordosten der USA, die als Neuengland bekannt ist, ein kleiner Junge geboren. Joseph und Lucy Mack glaubten an Jesus Christus, befassten sich mit den Heiligen Schriften, beteten aufrichtig und wandelten im Glauben an Gott. Sie nannten ihren neugeborenen Sohn Joseph Smith Jr. Brigham Young hat über die Familie Smith gesagt, der Blick des Herrn ruhte auf Joseph Smith und auf seinem Vater und auf seinem Vaters Vater und auf allen ihren Vorfahren bis hin zu Abraham und von Abraham bis zur Flut, von der Flut bis zu Henoch und von Henoch bis zu Adam. Er wachte über die Familie und über das Blut, das seit der Quelle bis zu diesem Mann in ihren Adern fließt. Joseph Smith wurde in der Ewigkeit vorherordiniert. Joseph Jr. wurde von seiner Familie sehr geliebt. Besonders nahe stand er seinem älteren Bruder Hiram, der 6 Jahre alt war, als Joseph geboren wurde. Letzten Oktober saß ich neben der Kaminplatte in dem kleinen Haus der Familie Smith in Sharon in Vermont, wo Joseph geboren wurde. Ich spürte Hirams große Zuneigung zu Joseph und ich stellte mir vor, wie er seinen kleinen Bruder in den Armen hielt und wie er ihm das Laufen beibrachte. Vater und Mutter Smith erlitten Rückschläge, die sie zu häufigen Umzügen mit der Familie zwangen, ehe sie Neuengland schließlich hinter sich ließen und die mutige Entscheidung trafen, weiter nach Westen in den Bundesstaat New York zu ziehen. Weil die Familie vereint war, überstanden sie diese Schwierigkeiten und stellten sich gemeinsam der ernüchternden Aufgabe, auf einem 40 Hektar großen bewaldeten Grundstück in Manchester in der Nähe von Palmyra neu anzufangen. Ich bin mir nicht sicher, ob viele von uns sich der körperlichen und seelischen Herausforderungen bewusst sind, die sich für die Familie Smith aus diesem Neuanfang ergaben. Die Rodung von Land, das Anpflanzen von Obst und Getreide, der Bau eines kleinen Blockhauses und anderer Hofeinrichtungen, die Arbeit als Tagelöhner und die Herstellung hausgemachter Produkte, die in der Stadt verkauft werden konnten. Als die Familie im Westen New Yorks eintraf, war die Gegend von religiösem Eifer entflammt, bekannt als die zweite große Erweckungsbewegung. In dieser Zeit der Auseinandersetzungen und Streitigkeiten zwischen religiösen Strömungen hatte Joseph eine erstaunliche Vision. Sie ist heute als erste Vision bekannt. Und uns liegen 4 vorrangige Schilderungen vor, auf die ich mich heute stütze. Joseph hielt fest: In dieser Zeit großer religiöser Erregung wurde mein Sinn von ernstem Nachdenken und innerer Unruhe bewegt. Zwar nahm ich lebhaften Anteil und hatte sehr ausgeprägte Gefühle, aber ich hielt mich doch von allen diesen Parteien fern, wenn ich auch ihre verschiedenen Versammlungen besuchte, so oft sich mir die Gelegenheit bot. Die Verwirrung und der Streit zwischen den verschiedenen Konfessionen waren aber so groß, dass es für einen jungen Menschen wie mich, der mit Menschen und Dingen wenig Erfahrung hatte, gar nicht möglich war, mit Sicherheit zu entscheiden, wer nun Recht und wer Unrecht hatte. Joseph suchte in der Bibel nach Antworten auf seine Fragen und las in Jakobus 1, Vers 5, »Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, so erbitte er sie von Gott, der allen gern gibt und keine Vorwürfe macht, dann wird sie ihm gegeben werden.« Er berichtete, »Nie ist einem Menschen eine Schriftstelle mit mehr Macht ins Herz gedrungen als diese damals mir. Es war so, als ergieße sie sich mit großer Stärke in jede Regung meines Herzens. Wieder und wieder dachte ich darüber nach.« Joseph erkannte, dass die Bibel nicht alle Antworten auf die Fragen des Lebens enthielt. Vielmehr zeigte sie den Menschen, wie sie Antworten auf ihre Fragen finden konnten, indem sie im Gebet direkt mit Gott kommunizierten. Er schrieb weiter, »Also zog ich mich gemäß diesem meinem Entschluss, Gott zu bitten, in den Wald zurück, um den Versuch zu machen. Es war an einem strahlend schönen Morgen in den ersten Frühlingstagen 1820. Kurz darauf berichtete Joseph, ruhte eine Säule aus Licht auf mir und ich sah 2 Personen von unbeschreiblicher Helle und Herrlichkeit über mir in der Luft stehen. Eine von ihnen redete mich an, nannte mich beim Namen und sagte, dabei auf die andere deutend, »Joseph, dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre.« Daraufhin sagte der Erretter, »Joseph, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Gehe deines Weges, handle nach meinen Satzungen und halte meine Gebote. Siehe, ich bin der Herr der Herrlichkeit. Ich bin für die Welt gekreuzigt worden, damit alle, die an meinen Namen glauben, ewiges Leben haben können.« Joseph berichtete weiter, »Sobald ich mich so weit gefasst hatte, dass ich imstande war zu sprechen, fragte ich die über mir im Licht stehenden Personen, welche von allen Glaubensgemeinschaften die richtige sei. Er erinnerte sich, sie sagten mir, dass alle Glaubensgemeinschaften an falsche Lehren glaubten und dass keine von ihnen von Gott als seine Kirche und sein Reich anerkannt wurde. Zugleich empfing ich die Verheißung, dass mir die Fülle des Evangeliums zu einem späteren Zeitpunkt kundgetan werden solle. Joseph Smith vermerkte außerdem, bei dieser Vision sah ich viele Engel. Nach dieser herrlichen Vision schrieb Joseph, meine Seele war von Liebe erfüllt und viele Tage lang verspürte ich die allergrößte Freude. Der Herr war mit mir. Als er den Heiligen Hain verließ, begann seine Vorbereitung darauf, ein Prophet Gottes zu werden. Nach und nach erlebte Joseph auch, was dem Propheten in alter Zeit widerfahren war. Ablehnung, Widerstand und Verfolgung. Joseph erinnerte sich an einen Geistlichen, der bei der Erweckungsbewegung sehr rührig war, dem er erzählte, was er gesehen und gehört hatte. Ich war von seinem Benehmen sehr überrascht, denn er nahm meine Mitteilung nicht nur geringschätzig auf, sondern sogar mit großer Verachtung. Er sagte, das sei alles vom Teufel, so etwas wie Visionen oder Offenbarungen gebe es in diesen Tagen nicht mehr. Das hätte alles mit den Aposteln aufgehört und es würde so etwas nie wieder geben. Ich musste jedoch bald feststellen, dass ich durch das Erzählen meiner Geschichte bei den Glaubensbekennern sehr viel Vorurteil gegen mich weckte und viel Verfolgung verursachte, die ständig zunahm. Und das hatten alle Glaubensgemeinschaften gemeinsam. alle vereinigten sich, um mich zu verfolgen. 3 Jahre später, 1823, öffneten sich die Himmel im Verlauf der fortdauernden Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi in den letzten Tagen erneut. Joseph hielt fest, dass ihm ein Engel namens Moroni erschien und sagte, Gott habe eine Arbeit für mich zu tun und dass ein Buch verwahrt sei, auf Goldplatten geschrieben, das die Fülle des immerwährenden Evangeliums enthalte, wie es der Erretter den Bewohnern Amerikas vor Alters gebracht habe. Schließlich erhielt, übersetzte und veröffentlichte Joseph den alten Bericht, der heute als Buch Mormon bekannt ist. Sein Bruder Hiram, der ihn beständig unterstützt hatte, besonders nach seiner schmerzhaften und lebensbedrohlichen Beinoperation im Jahr 1813, war einer der Zeugen für die Goldplatten. Er war auch eines der 6 Gründungsmitglieder der Kirche Jesu Christi im Jahr 1830. Im Laufe ihres Lebens stellten Joseph und Hiram sich gemeinsam feindseligen Horden und der Verfolgung. Beispielsweise schmachteten sie im kalten Winter 1838-39 5 Monate lang unter jämmerlichsten Bedingungen im Gefängnis zu Liberty in Missouri. Im April 1839 schrieb Joseph seiner Frau Emma über ihre Situation im Gefängnis zu Liberty: Ich glaube, ich bin nun schon 5 Monate und 6 Tage von diesen Wänden, Gittern und quietschenden Eisentüren in diesem einsamen, dunklen und schmutzigen Gefängnis umgeben und muss die Grimassen der Wächter Tag und Nacht ertragen. Man wird uns in jedem Fall von diesem Ort verlegen, und darüber sind wir froh, was auch aus uns werden mag. Wir können in keinem Loch landen, das schlimmer ist als dieses hier. Uns wird niemals wieder etwas auch nur im geringsten nach Liberty im Kreis Clay in Missouri ziehen. Wir haben genug davon, um für immer davon zehren zu können. Angesichts der Verfolgung stellte Hiram Glauben an die Verheißungen des Herrn unter Beweis, unter anderem an die Zusicherung, dass er seinen Feinden entrinnen werde, wenn er es nur wolle. In einem Segen, den Hiram 1835 unter den Händen Joseph Smiths empfing, verhieß ihm der Herr: Du sollst die Macht haben, der Hand deiner Feinde zu entkommen. Man wird dir mit unerschöpflichem Eifer nach dem Leben trachten, aber du sollst entrinnen. Wenn es dir gefällt und du es wünschst, wirst du die Macht haben, dein Leben freiwillig niederzulegen, um Gott zu verherrlichen. Im Juni 1844 stand Hiram vor der Entscheidung zu leben oder sein Leben niederzulegen, um Gott zu verherrlichen und sein Zeugnis mit seinem Blut zu besiegeln. Seite an Seite mit seinem geliebten Bruder Joseph. Eine Woche vor der schicksalhaften Reise nach Carthage, wo sie von einer bewaffneten Bande von Feiglingen, die sich die Gesichter geschwärzt hatten, um nicht erkannt zu werden, kaltblütig ermordet wurden, notierte sich Joseph: Ich riet meinem Bruder Hiram mit seiner Familie, das nächste Dampfschiff zu besteigen und nach Cincinnati zu fahren. Es berührt mich immer wieder aufs Neue, wenn ich an Hirams Antwort denke: Joseph, ich kann dich nicht zurücklassen. Also begaben Joseph und Hiram sich nach Carthage, wo sie für die Sache und den Namen Christi zu Märtyrern wurden. Die Worte, mit denen ihr Märtyrertod offiziell bekannt gegeben wurde, lauten: Joseph Smith, der Prophet und Seher des Herrn, hat das Buch Mormon hervorgebracht, das er durch die Gabe und Macht Gottes übersetzte und ist das Werkzeug zu dessen Veröffentlichung in 2 Erdteilen gewesen. Er hat die Fülle des immerwährenden Evangeliums, die darin enthalten ist, an die 4 Enden der Erde gesandt. Er hat die Offenbarungen und Gebote, die dieses Buch, Lehre und Bündnisse bilden, hervorgebracht, dazu noch viele andere weise Dokumente und Belehrungen zum Nutzen der Menschenkinder. Er hat viele tausend Heilige der letzten Tage gesammelt, eine große Stadt gegründet und einen Namen und Ruf hinterlassen, der nicht getötet werden kann. Und wie die meisten Gesalbten des Herrn in alter Zeit, so hat auch Joseph seine Mission und sein Werk mit seinem eigenen Blut besiegelt, gleichermaßen sein Bruder Hiram. Im Leben waren sie vereint und der Tod hat sie nicht getrennt. Nach ihrer Ermordung wurden die Leichen Josephs und Hyrams nach Nauvoo zurückgebracht und dort gewaschen und eingekleidet, damit die Familie Smith von ihren Lieben Abschied nehmen konnte. Ihre liebe Mutter erinnerte sich: Schon lange zuvor hatte ich jeden Nerv angespannt, alle Kraft, die meiner Seele innewohnte, zusammengenommen und Gott angefleht, mich zu stärken. Doch als ich das Zimmer betrat und meine beiden ermordeten Söhne dort liegen sah und das Schluchzen und Seufzen meiner Angehörigen hörte und vernahm, wie die Lippen der Ehefrauen, Kinder und Geschwister tiefe Trauer zum Ausdruck brachten, hielt ich es nicht mehr aus. Ich sackte in mich zusammen und rief in meiner Seelenpein zum Herrn: mein Gott, warum hast du diese Familie verlassen?" In diesem Augenblick des Kummers und der Not erinnerte sie sich, dass ihre Söhne ihr gesagt hatten: Mutter, weine nicht um uns, wir haben die Welt durch Liebe überwunden. Sie hatten die Welt wahrhaftig überwunden. Wie die treuen Heiligen, die im Buch Offenbarung beschrieben werden, sind Joseph und Hiram Smith aus der großen Bedrängnis gekommen. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht und stehen vor dem Thron Gottes und dienen ihm bei Tag und bei Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen aufschlagen. Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr leiden, und weder Sonnenglut noch irgendeine sengende Hitze wird auf ihnen lasten. Denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt, und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Wenn wir nun diesen freudigen Anlass, den 200. Jahrestag der ersten Vision, begehen, sollten wir immer an den Preis denken, den Joseph und Hiram Smith zusammen mit so vielen anderen treuen Männern, Frauen und Kindern gezahlt haben, um die Kirche aufzurichten, damit sie und ich die vielen Segnungen und offenbarten Wahrheiten genießen können, die wir heute haben. Ihre Treue darf niemals in Vergessenheit geraten. Ich habe mich oft gefragt, warum Joseph und Hiram und ihre Familien so viel leiden mussten. Es kann sein, dass sie Gott durch ihr Leid in einer Weise kennengelernt haben, wie es ohne es nicht möglich gewesen wäre. In ihrem Leid dachten sie über Gethsemane und das Kreuz des Heilands nach. Paulus hat ja gesagt: Denn euch wurde die Gnade zuteil, für Christus da zu sein, also nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch seinetwegen zu leiden. Vor seinem Tod im Jahr 1844 schrieb Joseph einen begeisterten Brief an die Heiligen. Es war ein Aufruf zum Handeln, der auch heute noch für die Kirche gilt. Brüder und Schwestern, sollen wir in einer so großen Sache nicht vorwärts gehen? Geht vorwärts und nicht rückwärts. Mut, Brüder und Schwestern, und auf zum Sieg. Darum lasst uns als Kirche und als Volk und als Heilige der letzten Tage dem Herrn in Rechtschaffenheit ein Opfer darbringen. Wenn wir nun bei der 200-Jahr-Feier an diesem Wochenende auf den Heiligen Geist hören, überlegen Sie, welches Opfer Sie dem Herrn in den kommenden Tagen in Rechtschaffenheit darbringen werden. Seien Sie mutig, erzählen Sie jemandem, den Sie vertrauen, davon und nehmen Sie sich bitte vor allem die Zeit, es wahrzumachen. Ich weiß, dass der Erretter sich freut, wenn wir ihm von Herzen ein Opfer in Rechtschaffenheit darbringen, so wie er sich über das von Glauben getragene Opfer dieser bemerkenswerten Brüder Joseph und Hiram Smith und all der anderen treuen Heiligen gefreut hat. Dafür lege ich feierlich Zeugnis ab, im heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Brethren and sisters, shall we not go on in so great a cause? Go forward and not backward. Courage, brothers and sisters, on and on to the victory. Let us therefore, as a church and a people, and as Latter-day Saints, offer unto the Lord an offering in righteousness. As we listen to the Spirit during this 200th anniversary celebration this weekend, consider what offering you will present to the Lord in righteousness in the coming days. Be courageous. Share it with someone you trust. And most importantly, please take time to do it. I know that the Savior is pleased when we present him an offering from our hearts in righteousness, just as he was pleased with the faithful offering of those remarkable brothers, Joseph and Hiram Smith, and all other faithful saints. Of this I solemnly testify in the sacred and holy name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Last October, President Russell M. Nelson challenged us to consider how our lives would be different if the knowledge we'd gained from the Book of Mormon were suddenly taken away.
Letzten Oktober forderte Präsident Russell M. Nelson uns auf, zu überlegen, was in unserem Leben wohl anders wäre, wenn uns unsere Erkenntnisse aus dem Buch Mormon auf einmal genommen würden. Ich habe über seine Frage nachgedacht, so wie viele von Ihnen sicherlich auch. Mir kam immer wieder ein Gedanke. Ohne das Buch Mormon und seine Klarheit, was die Lehre Christi und sein Sühnopfer angeht, wo würde ich da Frieden finden? Die Lehre Christi, die aus den errettenden Grundsätzen und Verordnungen Glaube an Christus, Umkehr, Taufe, Gabe des Heiligen Geistes und Ausharren bis ans Ende besteht, wird in allen heiligen Schriften der Wiederherstellung häufig verkündet, doch besonders nachdrücklich im Buch Mormon. Die Lehre beginnt mit dem Glauben an Christus und jedes Element hängt von unserem Vertrauen auf sein Sühnopfer ab. Präsident Nelson hat gesagt, das Buch Mormon bietet das umfassendste und verlässlichste Verständnis vom Sühnopfer Jesu Christi, das es auf Erden gibt. Je besser wir das überirdische Geschenk des Erretters verstehen, desto deutlicher erkennen wir im Verstand und im Herzen, dass diese Zusicherung von Präsident Nelson Wirklichkeit wird. Die Wahrheiten des Buches Mormon haben die Macht, unsere Seele zu heilen, ihr Mut zuzusprechen, sie wiederherzustellen, ihr Beistand zu leisten, sie zu stärken, zu trösten und aufzumuntern. Ein wichtiger, friedenspendender Beitrag des Buches Mormon zum Verständnis des Sühnopfers des Erretters ist die Lehre, dass das barmherzige Opfer Christi alle Forderungen der Gerechtigkeit erfüllt. Alma hat erklärt, Gott selbst sühnt für die Sünden der Welt, um den Plan der Barmherzigkeit zu Wege zu bringen, um die Forderungen der Gerechtigkeit zu befriedigen, auf dass Gott ein vollkommener, gerechter Gott sei. Und auch ein barmherziger Gott. Des Vaters Plan der Barmherzigkeit, der in den Heiligen Schriften auch als Plan des Glücklichseins oder Plan der Errettung bezeichnet wird, konnte nur verwirklicht werden, wenn alle Forderungen der Gerechtigkeit erfüllt waren. Aber was genau sind die Forderungen der Gerechtigkeit? Denken Sie an das, was Alma erlebt hat. Wir erinnern uns, dass Alma als junger Mann umherging und versuchte, die Kirche zu vernichten. Ja, Alma erzählte seinem Sohn Helaman, dass er mit den Qualen der Hölle gepeinigt wurde, weil er gewissermaßen viele Kinder Gottes gemordet hatte, indem er sie hinweg ins Verderben geführt hatte. Alma erklärte Helaman, dass er endlich Frieden fand, als er daran dachte, wie sein Vater prophezeite, dass Jesus Christus kommen werde, um für die Sünden der Welt zu sühnen. Reumütig flehte Alma um die Barmherzigkeit Christi und verspürte Freude und Erleichterung, als er erkannte, dass Christus für seine Sünden gesühnt und alles gezahlt hatte, was die Gerechtigkeit forderte. Und was hätte die Gerechtigkeit nun von Alma gefordert? Alma selbst verkündete später, nichts Unreines kann das Reich Gottes ererben. Alma wird also wohl auch deshalb so erleichtert gewesen sein, weil ihn die Gerechtigkeit ohne das Zutun von Barmherzigkeit daran gehindert hätte, zum Vater im Himmel zurückzukehren und bei ihm zu leben. Aber es ging Alma bei seiner Freude ausschließlich um sich selbst, dass er der Strafe entgangen und er zum Vater zurückkehren konnte? Wir wissen, dass Alma auch um deretwillen gepeinigt wurde, die er von der Wahrheit abgebracht hatte. Doch Alma konnte nicht alle heilen und zurückholen, die er weggeführt hatte. Er konnte nicht selbst dafür sorgen, dass sie eine faire Chance bekamen, die Lehre Christi kennenzulernen, ihre freudebringenden Grundsätze zu leben und dadurch glücklich zu werden. Er konnte niemanden zurückbringen, der, noch immer von Almas falschen Lehren verblendet, vielleicht inzwischen gestorben war. Präsident Boyd K. Packer sagte einmal, der Gedanke, der Alma rettete, ist folgender. Zurückzugeben, was sie nicht zurückgeben können, die Wunde zu heilen, die sie nicht heilen können, reparieren, was sie zerbrochen haben und nicht mehr reparieren können, Genau das ist der Zweck des Sühnopfers Christi. Die frohe Wahrheit, an die Alma dachte, war nicht nur, dass er selbst rein werden konnte, sondern dass auch diejenigen, denen er Schaden zugefügt hatte, geheilt werden konnten. Jahre bevor Alma durch diese beruhigende Lehre gerettet wurde, hatte König Benjamin darüber gesprochen, wie umfassend die Heilung ist, die durch das Sühnopfer des Erretters möglich ist. König Benjamin erklärte, dass ihm frohe Nachricht großer Freude durch einen Engel von Gott verkündet wurde. Diese frohe Nachricht bestand unter anderem in der Wahrheit, dass Christus für unsere Sünden und Fehler leiden und sterben werde, um dafür zu sorgen, dass ein rechtschaffenes Gericht über die Menschenkinder komme. Was genau erfordert ein rechtschaffenes Gericht? Im nächsten Vers erklärt König Benjamin, dass der Erretter, um ein rechtschaffenes Gericht zu Wege zu bringen, mit seinem Blut für die Sünden derjenigen sühnt, die durch die Übertretung Adams gefallen sind, und für diejenigen, die gestorben sind, ohne den Willen Gottes in Bezug auf sich zu kennen oder die unwissentlich gesündigt haben. Ein rechtschaffenes Gericht erfordert ihm zufolge auch, dass das Blut Christi für die Sünden kleiner Kinder sühnt. In diesen Schriftstellen kommt eine herrliche Lehre zum Ausdruck. Das Sühnopfer des Erretters heilt bedingungslos all jene, die unwissentlich sündigen und denen, wie Jakob es ausdrückte, kein Gesetz gegeben ist. Verantwortlichkeit für Sünde hängt von dem Licht ab, das uns gegeben wurde, und von unserer Fähigkeit, unsere Entscheidungsfreiheit auszuüben. Diese heilende und tröstende Wahrheit kennen wir nur dank des Buches Mormon und anderer heiligen Schriften der Wiederherstellung. Natürlich müssen wir uns verantworten, wenn uns ein Gesetz gegeben ist und wir den Willen Gottes kennen. König Benjamin hat betont: Weh dem, der weiß, dass er sich gegen Gott auflehnt, denn Errettung wird so jemandem nicht zuteil, außer durch Umkehr und Glauben an den Herrn Jesus Christus. Auch das ist die frohe Botschaft der Lehre Christi. Der Erretter kann nicht nur diejenigen heilen und wiederherstellen, die in Unwissenheit sündigen, sondern bringt auch denen, die gegen das Licht sündigen, Heilung unter der Bedingung der Umkehr und des Glaubens an ihn. Alma muss an diese beiden Wahrheiten gedacht haben. Wäre Almas Freude wohl, wie er es beschrieb, außerordentlich gewesen, wenn er gedacht hätte, Christus habe ihn zwar errettet, würde aber diejenigen, die Alma von der Wahrheit weggeführt hatte, für immer geschädigt zurücklassen? Gewiss nicht. Alma konnte nur dann vollkommenen Frieden finden, wenn diejenigen, denen er Schaden zugefügt hatte, ebenfalls die Chance bekamen, geheilt zu werden. Aber wie genau konnten sie, oder diejenigen, denen wir vielleicht schaden, geheilt werden? Auch wenn wir die heilige Wirkweise, durch die das Sühnopfer des Erretters heilt und wiederherstellt, nicht voll und ganz verstehen, wissen wir doch, dass der Erretter das Gestrüpp von Unwissenheit und die schmerzhaften Dornen beseitigt, die durch andere verursacht wurden, und damit ein rechtschaffenes Gericht sicherstellt. Damit stellt er sicher, dass alle Kinder Gottes die Gelegenheit erhalten, sich mit ungetrübtem Blick dafür zu entscheiden, ihm zu folgen und den großen Plan des Glücklichseins anzunehmen. Es waren wohl diese Wahrheiten, die Alma Frieden brachten. Und diese Wahrheiten sollten auch uns Frieden bringen. Als natürliche Menschen geraten wir aneinander, zuweilen heftig, und richten Schaden an. Wie alle Eltern bezeugen können, ist der Schmerz, der mit unserem Fehlverhalten einhergeht, nicht einfach die Angst vor unserer eigenen Strafe, sondern die Angst, dass wir die Freude unserer Kinder einschränken oder sie in irgendeiner Weise daran hindern, die Wahrheit zu erkennen und zu verstehen. Was unsere Fehler als Eltern anbelangt, besteht die herrliche Verheißung des Sühnopfers des Erretters darin, dass er unsere Kinder als schuldlos erachtet und ihnen Heilung verheißt. Und selbst wenn sie gegen das Licht gesündigt haben, wie wir alle, ist sein Arm der Barmherzigkeit ausgestreckt, und er wird sie erlösen, wenn sie nur zu ihm aufblicken und leben. Der Erretter hat zwar die Macht, das in Ordnung zu bringen, was wir nicht reparieren können, doch er gebietet uns, alles zu tun, was wir tun können, um als Teil unserer Umkehr Wiedergutmachung zu leisten. Unsere Sünden und Fehler stehen nicht nur unserer Beziehung zu Gott, sondern auch unserer Beziehung zu anderen im Wege. Manchmal kann das Bemühen um Heilung und Wiedergutmachung schlicht nur eine Entschuldigung sein. Aber manchmal erfordert die Wiedergutmachung jahrelanges, demütiges Bemühen. Dennoch sind wir bei vielen unserer Sünden und Fehler einfach nicht imstande, diejenigen, die wir verletzt haben, vollständig zu heilen. Die herrliche, friedenschenkende Verheißung des Buches Mormon und des wiederhergestellten Evangeliums ist die, dass der Erretter alles in Ordnung bringen wird, was wir zerbrochen haben. Er wird auch uns heilen, wenn wir uns ihm im Glauben zuwenden und von dem Schaden, den wir angerichtet haben, umkehren. Diese beiden Gaben bietet er uns an, weil er...
I'm grateful to focus my remarks today on women's continuing roles in the restoration. It is clear that throughout history, women have held a distinctive place in our Heavenly Father's plan. President Russell M. Nelson taught it would be impossible to measure the influence that women have, not only on families, but also on the Lord's Church.
Und zwar als Ehefrau, wives, Mutter und Großmutter, als Schwester und Tante, als Lehrerin und Führungskraft und vor allem als Vorbild und weil sie sich so unerschütterlich für den Glauben einsetzen. Vor 178 Jahren, in der Anfangszeit der Frauenhilfsvereinigung in Nauvoo, riet der Prophet Joseph Smith den Schwestern, so zu leben, wie es ihr verbürgtes Recht ist. Wir können uns heute an ihnen ein Beispiel nehmen. Sie sind einig der Stimme eines Propheten gefolgt und haben mit standhaftem Glauben an Jesus Christus gelebt. So haben sie zu dem Fundament beigetragen, auf dem wir jetzt stehen. Schwestern, jetzt sind wir an der Reihe. Wir haben einen göttlichen Auftrag vom Herrn. Und unsere glaubensvollen, einzigartigen Beiträge sind unverzichtbar. Präsident Spencer W. Kimball hat erklärt, es ist eine besonders erhabene Berufung während des Schlussaktes auf der Bühne des Weltgeschehens, kurz vor dem zweiten Kommen unseres Erretters, als rechtschaffene Frau zu leben. Die Stärke und der Einfluss einer rechtschaffenen Frau heute können 10-mal größer sein als in ruhigeren Zeiten. In ähnlicher Weise hat Präsident Nelson eindringlich gesagt, ich bitte meine Schwestern in der Kirche, hervorzutreten. Nehmen Sie bei sich zu Hause, in Ihrem gesellschaftlichen Umfeld und im Reich Gottes Ihren rechtmäßigen und Ihnen zustehenden Platz ein, und zwar in größerem Ausmaß, als Sie es bisher getan haben. Vor kurzem durfte ich mit einer Gruppe PV-Kinder mit Präsident Nelson im Nachbau des Hauses der Familie Smith in Palmyra zusammenkommen. Hören Sie, wie unser Prophet den Kindern erklärt, was sie tun können, um hervorzutreten. Habt ihr denn vielleicht eine Frage, die ihr Präsident Nelson gerne stellen möchtet? Immerhin sitzt ihr hier beim Propheten. Gibt es etwas, was ihr schon immer einen Propheten fragen wolltet? Ja, Pearl. Ist es schwer, ein Prophet zu sein? Haben Sie viel zu tun?
Natürlich ist es schwer. Alles, was damit zu tun hat, mehr wieder errettet zu werden, ist schwierig. Als Gott zum Beispiel Mose die 10 Gebote geben wollte, wo schickte er ihn hin? Hoch auf einen Berg, auf den Gipfel des Berges Sinai. Mose musste also ganz nach oben auf den Gipfel dieses Berges steigen, um die 10 Gebote zu bekommen. Der Vater im Himmel hätte auch sagen können, Mose, du gehst dort los und ich hier und dann treffe ich dich auf der Hälfte des Weges. Nein, der Herr schätzt Anstrengung. Denn Anstrengung bringt einen Lohn mit sich, den es ohne sie nicht geben kann. Hattet ihr beispielsweise schon einmal Klavierunterricht?
Ja.
Und übt ihr?
Ja.
Was geschieht, wenn ihr nicht übt?
Man vergisst alles.
Genau, man macht keinen Fortschritt, oder? Die Antwort ist also ja, Pearl. Man muss sich anstrengen, hart arbeiten, viel lernen und man wird niemals fertig. Und das ist gut. Es ist gut, weil wir immer Fortschritt machen. Sogar im nächsten Leben machen wir Fortschritt.
Präsident Nelsons Antwort an die Kinder gilt auch für jeden von uns. Der Herr schätzt Anstrengung. Und durch Anstrengung kommt der Lohn. Wir üben weiter. Wir machen immer weiter Fortschritt, solange wir uns bemühen, dem Herrn zu folgen. Er erwartet nicht, dass wir heute schon vollkommen sind. Wir besteigen weiter unseren eigenen Berg Sinai. Wie in vergangenen Zeiten erfordert unser Weg tatsächlich Anstrengung, harte Arbeit und eifriges Lernen. Aber unsere Entschlossenheit, Fortschritt zu machen, bringt ewigen Lohn. Was lernen wir vom Propheten Joseph Smith und aus der ersten Vision über Anstrengung, harte Arbeit und eifriges Lernen? Die erste Vision weist uns in unseren einzigartigen, fortdauernden Aufgaben den Weg. Als Frauen, die Glauben haben, können wir aus den Erlebnissen des Propheten Joseph Smith wahre Grundsätze ableiten, die uns zeigen, wie wir selbst Offenbarung empfangen können. Hier einige Beispiele. Wir arbeiten unter schwierigen Bedingungen. Wir wenden uns den Heiligen Schriften zu, um für unser Tun und Handeln Weisheit zu erlangen. Wir stellen unseren Glauben und unser Vertrauen unter Beweis. Wir flehen Gott mit aller Kraft an, dass er uns hilft, dem Einfluss des Widersachers entgegenzuwirken. Wir legen Gott unsere Herzenswünsche vor. Wir richten den Blick auf sein Licht, das unsere Entscheidungen im Leben lenkt und auf uns ruht, wenn wir uns ihm zuwenden. Uns ist bewusst, dass er jeden von uns beim Namen kennt und für jeden von uns eigene Aufgaben vorgesehen hat, die wir erfüllen sollen. Außerdem hat Joseph Smith die Erkenntnis wiederhergestellt, dass wir göttliches Potenzial und ewigen Wert haben. Aufgrund dieser Beziehung zu unserem Vater im Himmel glaube ich, dass er von uns erwartet, Offenbarung von ihm zu empfangen. Der Herr hat Emma Smith angewiesen, den Heiligen Geist zu empfangen, viel zu lernen, die Dinge dieser Welt abzulegen, nach den Dingen einer besseren zu trachten und an den Bündnissen festzuhalten, die sie mit Gott geschlossen hatte. Lernen ist entscheidend für Fortschritt, vor allem, wenn der Heilige Geist immer bei uns ist und uns lehrt, was wir ablegen müssen, nämlich das, was uns ablenken oder unseren Fortschritt verzögern könnte.
President Nelson said,
Präsident Nelson hat gesagt, ich bitte Sie inständig, Ihre geistige Fähigkeit, Offenbarung zu empfangen, auszubauen. Während ich darüber nachdenke, wie die Frauen hervortreten können, habe ich beständig die Worte unseres Propheten im Sinn. Er bittet uns inständig, was auf Dringlichkeit hindeutet. Er lehrt uns, wie man in einer sündenkranken Welt dadurch geistig überleben kann, dass man Offenbarung empfängt und danach handelt. Wenn wir das tun und die Gebote des Herrn ehren und leben, ist uns, so wie Emma Smith, eine Krone der Rechtschaffenheit verheißen. Der Prophet Joseph Smith hat darüber gesprochen, wie wichtig es ist zu wissen, dass der Weg, dem wir in diesem Leben folgen, Gottes Zustimmung findet. Wissen wir das nicht, werden wir gedanklich allmählich müde und schwach. Bei dieser Konferenz werden wir Wahrheiten hören, die uns dazu inspirieren, unser Leben zu ändern, zu verbessern und zu läutern. Durch persönliche Offenbarung können wir einer gewissen Generalkonferenzüberforderung vorbeugen, nämlich dem Vorsatz, alles sofort schaffen zu wollen. Frauen haben ohnehin immer einiges am Hut. Da können und müssen sie sich nicht jeden Hut auf einmal aufsetzen. Der Heilige Geist hilft uns bei der Entscheidung, was wir heute angehen sollen. Der liebevolle Einfluss des Herrn durch den Heiligen Geist hilft uns erkennen, welche Priorität er für unseren Fortschritt setzt. Wenn man persönliche Offenbarung beherzigt, führt das zu persönlichem Fortschritt. Wir hören zu und handeln. Der Herr hat gesagt, bittet den Vater voll Glauben in meinem Namen, darauf vertrauend, dass ihr empfangen werdet. Dann werdet ihr den Heiligen Geist haben, der alles kundtut, was ratsam ist. Wir haben fortdauernd die Aufgabe, fortdauernd Offenbarung zu empfangen. Mit der Zeit werden wir geübter darin und empfangen mehr Kraft für unsere Aufgabe, uns anderer anzunehmen und das Werk der Erlösung und Erhöhung zu vollbringen und auch dafür, die Dinge dieser Welt abzulegen und nach den Dingen einer besseren zu trachten. Dann können wir die heranwachsende Generation besser dazu inspirieren, das Gleiche zu tun. Brüder und Schwestern, wir alle wünschen uns die Macht Gottes in unserem Leben. Heutzutage besteht eine wunderbare Einigkeit zwischen Frauen und Männern, die gemeinsam Gottes Werk vollbringen. Wir nehmen die Macht des Priestertums durch Bündnisse in Anspruch, die zuerst in den Wassern der Taufe und dann innerhalb der Mauern eines heiligen Tempels geschlossen werden. Präsident Nelson hat deutlich gemacht, für jede Frau und jeden Mann gilt, wer mit Gott Bündnisse schließt und diese hält und wer würdig an heiligen Handlungen des Priestertums teilnimmt, hat direkten Zugang zur Macht Gottes. Ich muss heute gestehen, dass mir früher nicht immer klar war, dass ich als Frau durch meine Bündnisse Zugang zur Macht des Priestertums habe. Schwestern, ich bete darum, dass wir die Macht des Priestertums erkennen und schätzen, wenn wir an unseren Bündnissen festhalten, die Wahrheiten der heiligen Schriften annehmen und die Worte unserer lebenden Propheten beherzigen. Verkünden wir unerschrocken unsere Hingabe zum himmlischen Vater und unserem Erretter, mit unerschütterlichem Glauben an ihn, uns ganz auf die Verdienste dessen verlassend, der mächtig ist, zu erretten. Setzen wir doch freudig diese Reise zu unserem höchsten geistigen Potenzial fort und helfen wir durch Führung, Liebe, Dienen und Mitgefühl unseren Mitmenschen, das Gleiche zu tun. Elder James E. Talmadge sagte, der weltgrößte Anwalt der Frauen und des Weiblichen ist Jesus, der Christus. Und auf welche der fortdauernden Aufgaben der Frauen und von uns allen bei der Wiederherstellung kommt es letzten Endes vor allem an? Ich bezeuge, es sind die, dass wir den Erretter hören, ihm nachfolgen, ihm vertrauen und seine Liebe weitergeben. Ich weiß, dass er lebt. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Brothers and sisters, we invite you, wherever you are,
wir laden Sie ein, wo Sie auch sein mögen, gemeinsam mit dem Chor das Lied Kommt, ihr Kinder Gottes, zu singen, Nummer 31 im Gesangbuch. Nach dem Lied hören wir von Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der Zwölf Apostel. Ihm folgt Bruder Douglas D. Holmes, erster Ratgeber in der Präsidentschaft der jungen Männer.
This is the 190th annual General Conference.
Dies ist die 190. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage.
Thank you. 18 years after the first vision.
Nach der ersten Vision verfasste der Prophet Joseph Smith einen ausführlichen Bericht über sein Erlebnis. Er hatte Widerstand, Verfolgung, Belästigungen, Drohungen und brutale Angriffe erlebt. Dennoch legte er weiterhin kühn für seine erste Vision Zeugnis ab. Ich hatte tatsächlich ein Licht gesehen. Und mitten in dem Licht hatte ich zwei Personen gesehen und sie hatten wirklich zu mir gesprochen. Und wenn man mich auch hasste und verfolgte, weil ich sagte, ich hätte eine Vision gesehen, so war es doch wahr. Ich wusste es und ich wusste, dass Gott es wusste. Ich konnte es nicht leugnen. In seinen schweren Stunden erinnerte sich Joseph fast zwei Jahrzehnte zurück an die Gewissheit, dass Gott ihn liebte und die Ereignisse, die die seit langem vorhergesagte Wiederherstellung eingeläutet hatten. Im Rückblick auf seine geistige Reise sagte Joseph: Ich mache niemandem einen Vorwurf, wenn er meine Geschichte nicht glaubt. Hätte ich es nicht selbst erlebt, würde ich es selber nicht glauben. Doch er hatte es tatsächlich erlebt. Und er vergaß oder leugnete es nie und bestätigte sein Zeugnis still, als er sich nach Carthage begab. Ich gehe wie ein Lamm zum Schlachten, aber ich bin so ruhig wie ein Sommermorgen. Mein Gewissen ist frei von Schuld gegenüber Gott und gegenüber allen Menschen. Wir können aus dem Beispiel des Propheten Joseph Smith etwas lernen. Neben der friedvollen Weisung, die wir vom Heiligen Geist erhalten, versichert Gott jedem von uns von Zeit zu Zeit auf machtvolle und sehr persönliche Weise, dass er uns kennt und uns liebt und dass er uns gezielt und freimütig segnet. Dann, in schwierigen Augenblicken, ruft uns der Erretter diese Erlebnisse wieder in den Sinn. Denken Sie einmal an Ihr Leben. Im Laufe der Jahre habe ich tausende zutiefst geistiger Erlebnisse von Heiligen der letzten Tage aus aller Welt gehört, die mir ohne jeden Zweifel bestätigen, dass Gott einen jeden von uns kennt und liebt und dass er den großen Wunsch hat, sich uns zu offenbaren. Solche Erlebnisse können wir in einschneidenden Momenten haben oder auch bei Ereignissen, die anfangs unbedeutend erscheinen mögen. Aber immer erhalten wir dabei eine außergewöhnlich starke geistige Bestätigung, dass Gott uns liebt. Wenn wir uns an diese geistig prägenden Erlebnisse erinnern, bringt uns das auf die Knie und wir verkünden wie der Prophet Joseph Smith: Was ich empfangen habe, ist himmlischen Ursprungs. Ich weiß es und ich weiß, dass Gott weiß, dass ich es weiß. Denken Sie einmal über Ihre eigenen geistig prägenden Erinnerungen nach, wenn ich nun ein paar Beispiele von anderen erzähle. Vor Jahren flehte ein älterer Pfahlpatriarch, der zwei nicht mehr richtig funktionierende Herzklappen hatte, den damaligen Dr. Russell M. Nelson an, einzuschreiten, obwohl es damals noch keine operative Lösung für die beschädigte zweite Klappe gab. Dr. Nelson willigte schließlich ein, ihn zu operieren. Hier ist Präsident Nelsons Schilderung. Nachdem wir die Verstopfung an der ersten Herzklappe beseitigt hatten, legten wir die zweite frei. Wir stellten fest, dass sie zwar intakt war, doch so sehr erweitert, dass sie nicht mehr so funktionieren konnte, wie sie sollte. Während wir diese Klappe untersuchten, kam mir eine ganz klare Botschaft in den Sinn: Reduziere den Umfang des Ringes. Ich teilte diese Botschaft meinem Assistenten mit. Das Gewebe der Klappe reicht aus, wenn es uns gelingt, den Ring auf seine normale Größe zu reduzieren. Aber wie? Dann hatte ich plötzlich ein Bild vor Augen, das mir zeigte, wie Stiche platziert werden konnten, um hier eine Falte und dort einen Saum zu legen. Ich sehe immer noch dieses Bild vor Augen, vollständig mit den gestrichelten Linien, wo die Nähte zu setzen waren. Die Reparatur wurde so vorgenommen, wie sie sich in meinem Kopf abzeichnete. Wir testeten die Klappe und stellten fest, dass sie erheblich weniger undicht war. Mein Assistent sagte: Das ist ein Wunder. Der Patriarch lebte noch viele Jahre. Dr. Nelson war geführt worden. Und er weiß, dass Gott weiß, dass er weiß, dass er geführt wurde. Kathy und ich haben Beatrice Magret vor 30 Jahren in Frankreich kennengelernt. Beatrice erzählte mir kürzlich von einem geistig beeindruckenden Erlebnis, das sie kurz nach ihrer Taufe als Teenager hatte. Sie hat das so geschildert: Die Jugendlichen unseres Zweiges waren mit ihren Führern zum Strand von La Canau gefahren, etwa 1,5 Stunden von Bordeaux entfernt. Vor der Rückfahrt beschloss einer der Führungsverantwortlichen, ein letztes Mal schwimmen zu gehen und sprang mit seiner Brille in die Wellen. Als er wieder auftauchte, war die Brille verschwunden. Sie war im Meer verloren gegangen. Ohne seine Brille würde er sein Auto nicht fahren können. Wir würden also weit von zu Hause festsitzen. Eine Schwester, die großen Glauben hatte, schlug vor, dass wir beten sollten. Ich murmelte, dass Beten uns absolut nichts nützen würde, und gesellte mich nur zögernd zu den anderen und fühlte mich unwohl, als wir gemeinsam vor aller Augen ein Gebet sprachen, wobei wir bis zur Taille im trüben Wasser standen. Als das Gebet vorüber war, streckte ich die Arme aus, um alle nass zu spritzen. Als ich die Arme über die Meeresoberfläche bewegte, lag plötzlich seine Brille in meiner Hand. Dadurch drang mich das machtvolle Gefühl, dass Gott unsere Gebete tatsächlich hört. Beatrice war gesegnet worden und sie wusste, dass Gott wusste, dass sie gesegnet worden war. Noch 45 Jahre später erinnerte sie sich daran, als sei es am Tag zuvor geschehen. Die Erlebnisse von Präsident Nelson und Schwester Magret sind ganz unterschiedlich. Doch beiden war eine unvergessliche, geistig prägende Erinnerung an Gottes Liebe ins Herz gepflanzt worden. Solche prägenden Ereignisse stellen sich oft dann ein, wenn man vom wiederhergestellten Evangelium erfährt oder mit anderen über das Evangelium spricht. Dieses Foto entstand im Jahr 2004 in Sao Paulo. Floripe Lucia Damasio aus dem Pfahl Ipatinga in Brasilien war 114 Jahre alt. Schwester Damasio erzählte mir von ihrer Bekehrung. Missionare hatten in ihrem Dorf einem schwerkranken Baby einen Priestertumssegen gegeben, das dann durch ein Wunder genesen war. Daraufhin wollte sie mehr wissen. Als sie über die Botschaft der Missionare betete, bestätigte ihr ein unleugbares Zeugnis durch den Heiligen Geist, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes war. Im Alter von 103 Jahren ließ sie sich taufen und mit 104 Jahren empfing sie das Endowment. Jedes Jahr unternahm sie dann die 14-stündige Busreise, um eine Woche im Tempel zu verbringen. Schwester Damasio hatte eine Bestätigung des Himmels erhalten und sie wusste, dass Gott wusste, dass sie wusste, dass das Zeugnis wahr war. Nun folgt eine geistige Erinnerung an meine erste Mission in Frankreich vor 48 Jahren. Als mein Mitarbeiter und ich von Tür zu Tür gingen, gaben wir einer älteren Frau ein Buch Mormon. Als wir etwa eine Woche später wieder zu der Frau kamen, öffnete sie die Wohnungstür. Bevor auch nur ein einziges Wort gesprochen wurde, verspürte ich eine geistige Macht, die förmlich greifbar war. Dieses intensive Gefühl hielt an, als Schwester Alice Audubert uns hineinbat und uns erklärte, sie habe das Buch Mormon gelesen und wisse, dass es wahr sei. Als wir an diesem Tag ihre Wohnung verließen, betete ich: Vater im Himmel, bitte hilf mir, niemals zu vergessen, was ich gerade verspürt habe. Und ich habe es nie vergessen. In einem scheinbar alltäglichen Moment hatte ich an einer Tür, die hunderten anderer Türen glich, die Macht des Himmels verspürt. Und ich wusste, dass Gott wusste, dass ich wusste, dass sich die Schleusen des Himmels geöffnet hatten. Solche geistig prägenden Momente ereignen sich zu unterschiedlichen Zeiten und auf unterschiedliche Weise, für jeden von uns maßgeschneidert. Denken Sie an Ihre Lieblingsgeschichten in den Heiligen Schriften. Diejenigen, die dem Apostel Petrus zuhörten, traf es mitten ins Herz. Und die Lamanitin Abisch glaubte an die außergewöhnliche Vision ihres Vaters. An Enos erging eine Stimme. Mein Freund Clayton Christensen beschrieb ein Erlebnis, das er hatte, als er einmal sehr gebeterfüllt im Buch Mormon las. Auf einmal war der ganze Raum von Wärme und einem schönen, liebevollen Geist erfüllt, der mir tief in die Seele drang, sodass ich mich von unvorstellbarer Liebe eingehüllt fühlte. Und das wiederholte sich an jedem weiteren Abend. Manchmal dringen uns geistige Gefühle wie Feuer ins Herz, das uns die Seele erleuchtet. Joseph Smith erklärte, dass manchmal plötzlich ein Gedanke in uns auftaucht und gelegentlich reine Intelligenz in uns einströmt. Präsident Dallin H. Oak sagte einmal zu einem aufrichtigen Mann, der meinte, nie ein solches Erlebnis gehabt zu haben: Vielleicht sind Ihre Gebete ja immer wieder erhört worden, aber Sie haben so fest mit einem ganz großartigen Zeichen oder einer sehr lauten Stimme gerechnet, dass Sie meinen, Sie hätten keine Antwort erhalten. Der Erretter hat von dem großen Glauben von Menschen gesprochen, die mit Feuer und mit dem Heiligen Geist gesegnet wurden, doch sie wussten es nicht. Präsident Russell M. Nelson hat uns vor kurzem gesagt: Ich fordere Sie auf, oft und tief über diese wichtige Frage nachzudenken. Wie hören Sie ihn? Ich fordere Sie auch auf, konkret etwas dafür zu tun, dass Sie ihn besser und öfter hören können. Wir hören ihn in unseren Gebeten, zu Hause, in den Heiligen Schriften, in unseren Kirchenliedern, wenn wir würdig vom Abendmahl nehmen, wenn wir unseren Glauben verkünden, wenn wir anderen dienen und wenn wir mit Glaubensgenossen in den Tempel gehen. Geistig prägende Erlebnisse stellen sich ein, wenn wir uns gebeterfüllt die Generalkonferenz anhören und die Gebote besser halten. Liebe Kinder, solche Erlebnisse könnt auch ihr haben. Denken wir alle daran, dass Jesus die Kinder lehrte und ihnen diente. Und die Kinder sprachen Großes und Wunderbares. Der Herr hat gesagt: Dieses Wissen wird euch durch meinen Geist gegeben, und außer durch meine Macht könntet ihr es nicht haben. Darum könnt ihr bezeugen, dass ihr meine Stimme vernommen habt und meine Worte kennt. Wir können ihn dank des segensreichen, unvergleichlichen Sühnopfers des Erretters hören. Wir können uns zwar nicht aussuchen, wann wir solche geistig prägenden Momente erleben, doch Präsident Henry B. Eyring hat über unsere Vorbereitung darauf dies gesagt: Wenn Sie heute und morgen am Abend beten und nachdenken, stellen Sie sich diese Fragen: Hat Gott eine Botschaft gesandt, die nur für mich bestimmt war? Habe ich seine Hand in meinem Leben oder im Leben meiner Familie gesehen? Glaube, Gehorsam, Demut und wirklicher Vorsatz öffnen die Schleusen des Himmels. Sie könnten Ihre geistigen Erinnerungen ja auf diese Weise betrachten. Mit beständigem Gebet, der Entschlossenheit, unsere Bündnisse zu halten und der Gabe des Heiligen Geistes steuern wir durch unser Leben. Wenn Schwierigkeiten, Zweifel oder Entmutigung unseren Weg verfinstern oder wenn Umstände auf der Welt, die jenseits unseres Einflussbereichs liegen, uns dazu bringen, uns über die Zukunft Gedanken zu machen, sind die geistig prägenden Erinnerungen aus unserem Buch des Lebens wie leuchtende Steine, die den Weg vor uns erhellen und uns zusichern, dass Gott uns kennt, uns liebt und seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, damit wir nach Hause zurückkehren können. Und wenn jemand seine prägenden Erinnerungen beiseite schiebt und verloren geht oder verwirrt ist, helfen wir ihm, sich zum Erretter hinzuwenden, indem wir ihm von unserem Glauben und unseren Erinnerungen erzählen, damit er die kostbaren geistigen Momente, die er einst geschätzt hat, wiederentdecken kann. Manche Erlebnisse sind jedoch so heilig, dass wir sie in unserer geistigen Erinnerung behüten und nicht darüber sprechen. Engel reden durch die Macht des Heiligen Geistes. Darum reden sie die Worte von Christus. Die Engel haben nicht aufgehört, den Menschenkindern zu dienen. Denn siehe, sie sind Christus untertan, um gemäß seinem Gebot zu dienen, um sich denen zu zeigen, die starken Glauben und einen festen Sinn in jeder Form der Gottesfurcht haben. Der Beistand, der Heilige Geist, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Bewahren Sie Ihre heiligen Erinnerungen. Glauben Sie an sie. Schreiben Sie sie auf. Sprechen Sie mit Ihrer Familie darüber. Vertrauen Sie darauf, dass Sie vom Vater im Himmel und seinem geliebten Sohn stammen. Schöpfen Sie daraus Geduld hinsichtlich Ihrer Zweifel und Verständnis hinsichtlich Ihrer Schwierigkeiten. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie die geistig prägenden Erlebnisse in Ihrem Leben bereitwillig und dankbar annehmen und sorgsam hüten und schätzen, werden Sie noch viel mehr solche Erlebnisse haben. Der Vater im Himmel kennt Sie und liebt Sie. Jesus ist der Messias. Sein Evangelium wurde wiederhergestellt. Und wenn wir treu bleiben, werden wir für immer zu ihm gehören. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Unto the children of men. For behold, they are subject unto Christ, to minister according to his command, showing themselves unto them of strong faith and a firm mind in every form of godliness. And the Comforter, which is the Holy Ghost, shall teach you all things and bring all things to your remembrance. Embrace your sacred memories, believe them. Write them down. Share them with your family. Trust that they come to you from your Heavenly Father and His beloved Son. Let them bring patience to your doubts and understanding to your difficulties. I promise you that as you willingly acknowledge and carefully treasure the spiritually defining events in your life, more and more will come to you. Heavenly Father knows you and loves you. Jesus is the Christ. His gospel has been restored. And as we remain faithful, I witness, we will be his forever. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Wir leben in einer wunderbaren Zeit. Wir feiern gerade den Beginn der Wiederherstellung und da ist es ebenso angebracht, die fortdauernde Wiederherstellung zu feiern, die wir derzeit miterleben. Ich freue mich so wie Sie, in dieser Zeit zu leben. Der Herr führt durch seine Propheten nach und nach alles ein, was notwendig ist, um uns auf seine Wiederkehr vorzubereiten. Zu diesem Notwendigen gehört die neue Initiative für Kinder und Jugendliche. Viele von Ihnen sind schon vertraut mit dem Schwerpunkt der Initiative, nämlich sich Ziele zu setzen, und kennen die neuen Zeichen der Zugehörigkeit und die FSY-Tagungen. All das darf aber nicht unseren Blick dafür trüben, auf welchen Grundsätzen diese Initiative beruht und welchen Zweck sie verfolgt. Sie soll dazu beitragen, dass das Evangelium Jesu Christi tief im Herzen unserer Kinder und Jugendlichen verankert wird. Ich glaube, wenn uns diese Grundsätze deutlicher bewusst werden, erkennen wir mehr darin als nur eine Initiative für Mitglieder zwischen 8 und 18 Jahren. Wir erkennen, wie der Herr uns allen helfen will, sein Evangelium tiefer in unserem Herzen zu verankern. Ich bete darum, dass der Heilige Geist uns helfen möge, zusammen zu lernen. Beim ersten Grundsatz geht es um Beziehungen. Da Beziehungen in der Kirche Jesu Christi ganz selbstverständlich sind, vergessen wir manchmal, wie wichtig sie auf unserem Weg zu Christus sind. Es wird nicht erwartet, dass wir den Weg der Bündnisse allein finden oder gehen. Wir brauchen Liebe und Unterstützung von unseren Eltern, anderen Angehörigen, Freunden und Führern, die auch diesen Weg gehen. Solche Beziehungen erfordern Zeit. Zeit, zusammen zu sein, Zeit, miteinander zu lachen, zu spielen, zu lernen und zu dienen. Zeit, in der beide etwas über die Interessen und Herausforderungen des anderen erfahren. Zeit, in der man offen und ehrlich miteinander ist, weil man gemeinsam bestrebt ist, besser zu werden. Zeit, ruhig zu sein und den Geist zu spüren. Diese Beziehungen sind einer der Gründe, weshalb man sich als Familie, Kollegium, Klasse oder Gemeinde versammelt. Sie sind die Grundlage dafür, sich gut umeinander zu kümmern. Elder Dale G. Renland hat durchblicken lassen, wie man solche Beziehungen aufbauen kann. Um anderen gut dienen zu können, müssen wir sie mit den Augen des himmlischen Vaters betrachten. Erst dann kann man den wahren Wert einer Seele erkennen. Erst dann kann man die Liebe spüren, die der Vater im Himmel für alle seine Kinder hegt. Andere so zu sehen, wie Gott sie sieht, ist eine Gabe. Ich möchte uns alle auffordern, nach dieser Gabe zu streben. Wenn uns die Augen geöffnet werden, damit wir sehen, sind wir auch in der Lage, anderen zu helfen, sich so zu sehen, wie Gott sie sieht. Präsident Henry B. Eyring hat betont, welchen Einfluss das haben kann. Am wichtigsten ist das, was ein anderer aus ihrem Verhalten darüber erfährt, wer er wirklich ist und was er wirklich werden kann. Ich würde sagen, dass er das kaum aus Vorträgen erfahren wird. Er erfährt es aus einem Gefühl, das ihm sagt, wer sie sind, für wen sie ihn halten und was sie glauben, was einmal aus ihm werden kann. Anderen zu helfen, ihre wahre Identität und Bestimmung zu erkennen, ist mit das Wertvollste, was man geben kann, und verbindet unsere Herzen in Einigkeit und gegenseitiger Liebe. Die weltlichen Kräfte zerren immer mehr an uns. Darum brauchen wir die Kraft aus liebevollen Beziehungen. Wenn wir also Aktivitäten, Versammlungen und andere Zusammenkünfte planen, denken wir daran, dass das übergeordnete Ziel all dessen ist, Beziehungen aufzubauen, die uns vereinen und das Evangelium Jesu Christi tiefer in unserem Herzen verankern. Natürlich reicht es nicht aus, sich nur miteinander verbunden zu fühlen. Es gibt viele Gruppen und Organisationen, die sich in Einigkeit einer bestimmten Sache verschreiben. Die Einigkeit, die wir anstreben, besteht jedoch darin, eins in Christus zu werden und uns mit ihm verbunden zu fühlen. Um unser Herz mit dem Himmel zu verbinden, brauchen wir persönliche geistige Erlebnisse. Solche Erlebnisse stellen sich ein, wenn der Heilige Geist das Wort und die Liebe Gottes in unseren Verstand und in unser Herz trägt. Diese Offenbarung erhalten wir durch die Heiligen Schriften, inspirierte Worte lebender Propheten und anderer glaubenstreuer Jünger, sowie durch die sanfte, leise Stimme. Diese Worte sind mehr als Tinte auf einem Blatt Papier, Schallwellen in unseren Ohren oder Gedanken in Herz und Sinn. Das Wort Gottes ist geistige Kraft. Es ist Wahrheit und Licht. Es ist die Art und Weise, wie wir den Herrn hören. Das Wort erweckt und verstärkt unseren Glauben an Christus und nährt in uns den Wunsch, mehr wieder Erretter zu werden, indem wir Umkehr üben und den Weg der Bündnisse gehen. Letztes Jahr im April erklärte uns Präsident Russell M. Nelson, wie entscheidend die Umkehr für unsere Verbindung zum Himmel ist. Er hat gesagt, wenn wir uns entscheiden, umzukehren, entscheiden wir uns dafür, uns zu ändern. Wir lassen es zu, dass der Erretter uns in das Beste umwandelt, was aus uns werden kann. Wir entscheiden uns dafür, mehr wie Jesus Christus zu werden. Durch diesen Veränderungsprozess, der durch das Wort Gottes angetrieben wird, verbinden wir uns mit dem Himmel. Präsident Nelsons Aufforderung zur Umkehr liegt die Entscheidungsfreiheit zugrunde. Wir müssen uns selbst dafür entscheiden. Niemand kann gezwungen werden, zu Christus zu kommen. Elder Renan hat gesagt, der Vater im Himmel hat sich nicht zum Ziel gesetzt, dass seine Kinder tun, was richtig ist, sondern dass sich seine Kinder entscheiden, das Richtige zu tun. In den Programmen, die von der Initiative für Kinder und Jugendliche abgelöst wurden, musste man über 500 verschiedene Aufgaben erfüllen, um diverse Auszeichnungen erhalten zu können. Heute gibt es im Grunde nur eine einzige Anforderung, nämlich die Aufforderung, sich dafür zu entscheiden, mehr wieder Erretter zu werden. Dazu müssen wir den Heiligen Geist bitten, uns zu leiten und zulassen, dass Christus uns in das Beste umwandelt, was aus uns werden kann. Das ist weit mehr als eine Übung im Setzen von Zielen oder zur Selbstverbesserung. Ziele sind einfach ein Mittel zu dem Zweck, uns durch Offenbarung, Entscheidungsfreiheit und Umkehr mit dem Himmel zu verbinden, zu Christus zu kommen und sein Evangelium noch tiefer in unserem Herzen zu verankern. Und schließlich müssen wir uns für das Evangelium Jesu Christi engagieren, damit es tief in unserem Herzen verankert wird. Wir müssen unsere Zeit und Talente dafür einsetzen und Opfer bringen. Wir alle wollen ein sinnerfülltes Leben führen, und das trifft auch ganz besonders auf die heranwachsende Generation zu. Sie will Teil einer großen Sache sein. Das Evangelium Jesu Christi ist die größte Sache der Welt. Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt, Gott hat uns geboten, dieses Evangelium in alle Welt zu tragen. Dieses Ziel muss uns heute einen. Nur das Evangelium kann die Welt vor dem Unglück bewahren, sich selbst zu zerstören. Nur das Evangelium kann die Menschen aller Ethnien und Nationalitäten in Frieden vereinen. Nur das Evangelium wird der Menschheit Freude, Glück und Errettung bringen. Allzu oft haben wir die Jugendlichen nicht gebeten und ihnen nicht gestattet, für die große Sache Christi Opfer zu bringen. Daniela Maxwell hat erklärt, wenn unsere Jugendlichen vom Werk Gottes unterfordert werden, ist es wahrscheinlicher, dass sie von der Welt überfordert werden. Doch Elder David Abedner hat gesagt, wenn wir die Jugendlichen dazu anhalten und ihnen die Gelegenheit geben, sich einzubringen, wird die Kirche auf wunderbare Weise voranschreiten. Die Initiative für Kinder und Jugendliche zielt darauf ab, die Jugendlichen zu befähigen. Sie suchen sich ihre Ziele selber aus. Die Kollegiums- und Klassenpräsidentschaften nehmen den ihnen gebührenden Platz ein. Der Gemeindejugendrat konzentriert sich, so wie der Gemeinderat, auf das Werk der Errettung und Erhöhung. Und die Kollegien und Klassen beraten zu Beginn ihrer Versammlung, wie sie die Arbeit verrichten können, mit der Gott sie betraut hat. Präsident Nelson hat den Jugendlichen in der Kirche gesagt, Wenn ihr euch dafür entscheidet, wenn ihr es wollt, könnt ihr ein großer Teil von etwas Großem sein, etwas Gewaltigem, etwas Erhabenem. Ihr zählt zu den Allerbesten, die der Herr jemals auf diese Welt gesandt hat. Ihr habt die Fähigkeit, klüger und weiser zu sein und die Welt mehr zu beeinflussen als jede frühere Generation. Bei einer anderen Gelegenheit hat Präsident Nelson den Jugendlichen gesagt: Ich habe völliges Vertrauen in euch. Ich habe euch lieb und der Herr hat euch lieb. Wir sind sein Volk und widmen uns gemeinsam seinem heiligen Werk. Ihr jungen Leute, könnt ihr spüren, wie viel Vertrauen Präsident Nelson in euch hat und wie wichtig ihr für dieses Werk seid? Liebe Eltern, erwachsene Führerinnen und Führer, bitte betrachten Sie die Jugendlichen so, wie Präsident Nelson es tut. Lassen Sie die Jugendlichen ihre Liebe und ihr Vertrauen spüren. Sprechen Sie ihnen Mut zu und zeigen Sie ihnen, wie man andere führt. Und machen Sie ihnen dann Platz. Dann werden die Jugendlichen Sie mit ihren Einsichten, Fähigkeiten und ihrem Engagement für das Evangelium erstaunen. Die Jugendlichen werden die Freude erleben, die es mit sich bringt, wenn man sich in der Sache Christi engagiert und Opfer dafür bringt. Sein Evangelium wird sich tiefer in ihrem Herzen verankern und das Werk wird auf wunderbare Weise voranschreiten. Ich verheiße Ihnen, wenn wir uns auf diese Grundsätze konzentrieren, Beziehungen, Offenbarung, Entscheidungsfreiheit, Umkehr und Opferbereitschaft, wird sich das Evangelium Jesu Christi bei uns allen tiefer im Herzen verankern. Wir werden erleben, wie die Wiederherstellung weiter vorangeht, bis sie ihr endgültiges Ziel erreicht hat, die Erlösung Israels und die Errichtung Zions. Ich bezeuge, dass Gott weiterhin alles Notwendige tut, um sein Volk auf diesen Tag vorzubereiten. Mögen wir Gottes Hand in diesem Werk erkennen, während wir uns alle bemühen, zu Christus zu kommen und in ihm vollkommen zu werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
As you encourage and teach them how to lead, and then get out of their way, they will amaze you with their insights, abilities, and commitment to the gospel. They will feel the joy of choosing to engage in and sacrifice for the cause of Christ. His gospel will get deeper into their hearts, and the work will move forward in miraculous ways. I promise, as we focus on these principles, relationships, revelation, agency, repentance, and sacrifice, the gospel of Jesus Christ will seek deeper in all our hearts. We will see the restoration move forward to its ultimate purpose, the redemption of Israel and the establishment of Zion, where Christ will reign as King of Kings. I testify that God continues to do all things necessary to prepare his people for that day. May we see his hand in this glorious work as we all strive to come unto Christ and be perfected in him. In the name of Jesus Christ, amen.
We express gratitude to the Tabernacle Choir at Temple Square
for am Tempelplatz für die schöne Musik am heutigen Vormittag. Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied "O wie lieblich war der Morgen". Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Henry B. Eyring, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach seinen Worten beendet der Chor die Versammlung mit dem Lied "Komm, du Quelle jedes Segens". Das Schlussgebet spricht dann Schwester Michelle Craig, erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen.
Elder Mains Gebet zu Beginn dieser ersten Versammlung der Generalkonferenz wurde erhört. Wir sind inspiriert worden durch wunderbare Botschaften und schöne Musik. Präsident Russell M. Nelsons Verheißung, dass diese Konferenz denkwürdig sein wird, beginnt bereits sich zu erfüllen. Präsident Nelson hat dieses Jahr als den Zeitpunkt einer 200-Jahr-Feier bezeichnet. Denn so lange ist es nun her, dass Gott Vater und sein geliebter Sohn Jesus Christus in einer Vision Joseph Smith erschienen sind. Präsident Nelson hat uns aufgefordert, einen eigenen Plan zu machen, wie wir uns auf diese historische Konferenz vorbereiten. Diese Gedenkfeier, sagte er, sei eine wichtige Wegmarke in der Geschichte der Kirche. Und ihr Beitrag ist von wesentlicher Bedeutung. Vielleicht haben Sie ja, so wie ich, diese Botschaft gehört und sich gefragt, inwiefern ist mein Beitrag wichtig? Vielleicht haben Sie die Ereignisse der Wiederherstellung nachgelesen und darüber gebetet. Vielleicht haben Sie aufmerksamer als je zuvor die Berichte über die außergewöhnlichen Begebenheiten gelesen, wenn Gott Vater seinen geliebten Sohn vorstellte. Vielleicht haben Sie davon gelesen, wie der Erretter zu den Kindern unseres Vaters im Himmel sprach. Ich jedenfalls habe all dies und mehr getan. Bei meinem Studium fand ich Hinweise auf das Priestertum Gottes und die Einleitung von Evangeliumszeiten. Es stimmte mich demütig, als ich erkannte, dass meine Vorbereitung auf diese Konferenz auch in meiner persönlichen Geschichte eine Wegmarke war. Ich spürte, wie sich mein Herz wandelte. Ich empfand mehr Dankbarkeit. Es erfüllte mich mit Vorfreude, dazu eingeladen zu sein, an dieser Feier der fortdauernden Wiederherstellung teilzunehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass andere dank sorgfältiger Vorbereitung mehr Freude, mehr Zuversicht und mehr Entschlossenheit verspüren, eine jede Aufgabe für den Herrn zu erfüllen, die notwendig ist. Die außergewöhnlichen Ereignisse, derer wir gedenken, waren der Beginn der prophezeiten letzten Evangeliumszeit, in der der Herr seine Kirche und sein Volk, nämlich diejenigen, die seinen Namen tragen, darauf vorbereitet, ihn zu empfangen. Zu unserer Vorbereitung auf sein Kommen gehört, dass er jeden von uns aufrichten wird, damit wir geistigen Herausforderungen und Gelegenheiten gewachsen sein können, wie es sie in der Geschichte dieser Welt noch nie gegeben hat. Im September 1840 verkündete der Prophet Joseph Smith und seine Ratgeber in der ersten Präsidentschaft: Das Werk des Herrn in diesen letzten Tagen ist ein Werk von gewaltigen Ausmaßen und übersteigt beinahe das menschliche Begriffsvermögen. Seine Herrlichkeit ist unbeschreiblich und nichts kann erhabener sein. Von der Erschaffung der Welt an, durch alle Generationen bis zur heutigen Zeit, war es den Propheten und rechtschaffenen Menschen eine Quelle der Inspiration. Es ist wahrhaftig die Evangeliumszeit der Fülle, wo alles, was in Christus Jesus ist, ob im Himmel oder auf Erden, in Christus vereint wird und alles wiederhergestellt wird, wie es die heiligen Propheten seit Anbeginn der Welt verkündet haben. Denn durch dieses Werk erfüllen sich die glorreichen Verheißungen, die den Vätern gegeben wurden, während sich die Macht des Allerhöchsten auf herrliche und erhabene Weise zeigt. Sie sagten weiter: Wir sind bereit, voranzugehen und unsere Kräfte zu vereinigen, um das Reich Gottes und das Priestertum in ihrer Fülle und Herrlichkeit aufzubauen. Das Werk, das in den letzten Tagen vollbracht werden muss, ist von ungeheurer Bedeutung und erfordert die Energie, das Können, die Talente und die Fähigkeiten der Heiligen, damit es mit jener Herrlichkeit und Majestät vorwärts geht, von der der Prophet Daniel gesprochen hat. Die Heiligen werden sich folglich sammeln müssen, damit sie ein so großes und erhabenes Werk zustande bringen. Viele Einzelheiten darüber, was wir beim weiteren Verlauf der Wiederherstellung tun werden und wann wir es tun werden, sind noch nicht offenbart. Doch auch schon die erste Präsidentschaft in jenen Anfangstagen kannte etwas von der Breite und Tiefe des Werks, das der Herr uns aufgetragen hat. Hier ein paar Beispiele für das, wovon wir wissen, dass es geschehen wird. Durch seine Heiligen wird der Herr sein Evangelium jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk anbieten. Technische Mittel und Wunder werden auch weiterhin eine Rolle spielen, ebenso wie die einzelnen Menschenfischer, die mit Macht und zunehmendem Glauben geistlich dienen. Als Volk werden wir inmitten zunehmender Streitigkeiten einiger werden. Wir werden uns in der geistigen Kraft von Gruppen und Familien sammeln, die vom Licht des Evangeliums erfüllt sind. Selbst eine ungläubige Welt wird die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, erkennen und die Macht Gottes, die auf ihr ruht. Treue und tapfere Jünger werden im Alltag furchtlos, demütig und offen den Namen Christi auf sich nehmen. Wie kann sich also ein jeder von uns an diesem so großen und erhabenen Werk beteiligen? Präsident Nelson hat erklärt, wie wir an geistiger Macht zunehmen können. Wenn wir die Umkehr als freudige Gelegenheit begreifen, weil unser Glaube daran, dass Jesus der Messias ist, zunimmt, wenn wir verstehen und daran glauben, dass der Vater im Himmel jedes unserer Gebete hört, wenn wir uns bemühen, die Gebote zu befolgen und zu leben, dann wächst unsere Fähigkeit, fortdauernd Offenbarung zu empfangen. Der Heilige Geist kann uns ein ständiger Begleiter sein. Wir verspüren Licht in uns, auch wenn die Welt um uns finsterer wird. Joseph Smith ist ein Beispiel dafür, wie man an solcher geistigen Macht zunehmen kann. Er hat uns gezeigt, dass das glaubensvolle Gebet der Schlüssel zur Offenbarung von Gott ist. Er betete voll Glauben daran, dass Gott Vater sein Gebet erhören wird. Er betete voll Glauben daran, dass nur durch Jesus Christus, dass er nur durch Jesus Christus von der Schuld befreit werden konnte, die er für seine Sünden empfand. Er betete voll Glauben daran, dass er die wahre Kirche Jesu Christi finden musste, um diese Vergebung zu erlangen. Während seines gesamten Wirkens als Prophet nutzte Joseph Smith das glaubensvolle Gebet, um fortdauernd Offenbarung zu empfangen. Angesichts der heutigen und der künftigen Herausforderungen müssen auch wir uns an dieses Muster halten. Präsident Brigham Young hat gesagt: Ich kenne keine andere Lebensweise für die Heiligen der letzten Tage, als gewissermaßen mit jedem Atemzug darum zu beten, dass Gott sein Volk führt und leitet. Diese Worte aus den Abendmahlsgebeten sollten also unser tägliches Leben beschreiben. Immer an ihn denken. Mit ihm ist Jesus Christus gemeint. Die dann folgenden Worte, seine Gebote halten, weisen darauf hin, was es für uns bedeutet, an ihn zu denken. Während wir immer an Jesus Christus denken, fragen wir vielleicht im stillen Gebet, was erwartet er von mir? Ein solches Gebet, voll Glauben an Jesus Christus gesprochen, leitet diese letzte Evangeliumszeit ein. Und es wird ausschlaggebend sein für das, was jeder von uns zu ihrem weiteren Verlauf beiträgt. Genau wie Sie bin auch ich auf wunderbare Beispiele für ein solches Gebet gestoßen. Zunächst ist da Joseph Smith. Er fragte mit kindlichem Glauben, was der Herr von ihm erwartete. Die Antwort hat den Verlauf der Weltgeschichte geändert. In meinen Augen lernen wir eine wertvolle Lektion aus Josephs Reaktion auf den Angriff des Satans, als Joseph sich zum Beten niederkniete. Ich weiß aus Erfahrung, dass der Satan und seine Diener versuchen, uns das Gefühl zu geben, dass wir nicht beten sollen. Als Joseph Smith alle Kraft zusammennahm und Gott anrief, er möge ihn aus der Macht befreien, die versuchte, ihn zu binden, wurde dieses Gebet um Befreiung erhört und Gott Vater und Jesus Christus erschienen. Der Versuch des Satans, den Beginn der Wiederherstellung zu verhindern, war so erbittert, weil Josephs Gebet so wichtig war. Sie und ich werden bei der fortdauernden Wiederherstellung einen kleineren Beitrag leisten. Doch der Feind der Wiederherstellung wird versuchen, uns vom Beten abzuhalten. Josephs Glaube und seine Entschlossenheit können uns in unserem Entschluss bestärken. Das ist einer der vielen Gründe dafür, weshalb ich in meinen Gebeten dem Vater im Himmel für den Propheten Joseph danke. Enos aus dem Buch Mormon ist mir ein weiteres Vorbild darin, voll Glauben zu beten. Während ich mich bemühe, meinen Beitrag zur fortdauernden Wiederherstellung zu leisten. Ganz gleich, was Ihr Beitrag sein wird. Sie können Enos als Ihren persönlichen Mentor betrachten. Genau wie Joseph betete Enos voll Glauben. Er beschreibt seine Erfahrungen wie folgt. und meine Seele hungerte, und ich kniete vor meinem Schöpfer nieder, und ich schrie zu ihm im machtvollen Gebet und voll Flehen für meine eigene Seele. Und den ganzen Tag lang schrie ich zu ihm, ja, und als die Nacht kam, ließ ich meine Stimme noch immer lauter schallen, sodass sie die Himmel erreichte. Und eine Stimme erging an mich, nämlich, Enos, deine Sünden sind dir vergeben und du wirst gesegnet sein. Und ich, Enos, wusste, dass Gott nicht lügen kann, darum war meine Schuld weggefegt. Und ich sprach, Herr, wie geht das zu? Und er sprach zu mir, wegen deines Glaubens an Christus, den du nie zuvor gehört oder gesehen hast. Und viele Jahre vergehen, ehe er sich im Fleische kundtun wird. Darum wohlan, dein Glaube hat dich geheilt. Die Lektion, die mir geholfen hat, findet sich in diesen Worten. Wegen deines Glaubens an Christus, den du nie zuvor gehört oder gesehen hast. Wegen seines Glaubens an Christus ging Joseph in das Wäldchen und betete auch um Befreiung aus den Mächten des Satans. Er hatte den Vater und den Sohn noch nicht gesehen, doch betete er voll Glauben mit der ganzen Kraft des Herzens. Auch aus dem, was Enos erlebt hat, habe ich diese kostbare Erkenntnis gewonnen. Wenn ich voll Glauben bete, ist der Erretter mein Fürsprecher beim Vater. Und ich kann spüren, dass mein Gebet den Himmel erreicht. Die Antwort kommt. Segnungen stellen sich ein. Selbst in schweren Zeiten empfinde ich Frieden und Freude. Ich weiß noch, wie es war, als ich als das neueste Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel mit Elder David B. Haight niederkniete und mit ihm zusammen betete. Er war etwa so alt, wie ich heute bin, und erlebte Herausforderungen, die ich heute ebenfalls erlebe. Ich erinnere mich noch an seine Stimme bei seinem Gebet. Ich öffnete nicht die Augen, um nachzusehen, doch es klang so, als lächelte er. Er sprach mit dem Vater im Himmel voll Freude in der Stimme. Ich höre jetzt noch in Gedanken, mit welcher Freude er sagte, im Namen Jesu Christi. Es klang für mich so, als spürte Elder Haight, dass der Erretter in diesem Moment die Worte, die Elder Haight in dem Gebet gesprochen hatte, bestätigte. Und ich war sicher, dass das Gebet mit einem Lächeln aufgenommen wurde. Wir werden noch besser imstande sein, einen wichtigen Beitrag zur wunderbaren, fortdauernden Wiederherstellung zu leisten, wenn unser Glaube an Jesus Christus als unseren Erretter und an unseren Vater im Himmel als unseren Vater zunimmt. Wenn wir voll Glauben beten, werden wir zu einem wesentlichen Beitrag im Werk des Herrn, während er die Welt auf sein zweites Kommen vorbereitet. Ich bete darum, dass wir alle Freude darin finden mögen, das Werk zu tun, das er jedem von uns auftragen möchte. Ich bezeuge, dass Jesus Christus lebt. Dies ist seine Kirche und sein Reich auf Erden. Joseph Smith ist der Prophet der Wiederherstellung. Präsident Russell M. Nelson ist heute der Prophet des Herrn auf Erden. Er hat alle Schlüssel des Priestertums in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, inne. Im Namen Jesu Christi. Amen.
I remember perfectly now his voice as he prayed. I didn't open my eyes to look, but it sounded to me as if he were smiling. He spoke with Heavenly Father with joy in his voice. I can hear in my mind his happiness when he said, in the name of Jesus Christ. It sounded to me as if Elder Haight felt the Savior was affirming at that moment the message he had prayed to the Father. And I was sure it would be received with a smile. Our ability to make our vital contribution to the wonderful continuing restoration will increase as we grow in our faith in Jesus Christ as our Savior and our Heavenly Father as our loving Father. As we pray in faith, we become a vital part in the Lord's work as He prepares the world for His second coming. I pray that we all may find joy in doing the work He invites each of us to perform. I testify that I know that Jesus Christ lives. This is his church and kingdom on earth. Joseph Smith is the prophet of the restoration. President Russell M. Nelson is the Lord's prophet on the earth today. He holds all the keys of the priesthood in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I so testify with joy, solemnly, and in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.
Jesus. our Father in heaven,
lieber Vater,
how grateful we are for the blessing.
Wir sind so dankbar für den Segen, dass wir dein Wort hören konnten durch deine Diener. Wir sind dankbar für all das, was wir lernen und verspüren konnten. Und die Worte, die durch den Heiligen Geist eingegeben waren. Wir sind so dankbar, dass wir zu dieser Zeit auf der Erde sein können, nun da das Evangelium wiederhergestellt ist. Und dass wir uns auf die Wiederkehr deines Sohnes vorbereiten können. Wir sind dankbar für sein wunderbares Beispiel, für das große Opfer, das er für uns gebracht hat, für seine Gnade, die unser Herz wandeln kann, die uns Freude und Frieden bringen kann und die uns mehr Macht geben kann, Gutes zu tun. Lieber Vater im Himmel, wir beten, dass wir immer deine Stimme hören können und deinen Willen tun können. Wir bitten dich, um Augen zu sehen und Ohren zu hören, was wir sehen und hören müssen. Und das sagen wir im Namen deines geliebten Sohnes Jesus Christus, dem Meister, Heiler Jesus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 190th
von der 190. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und oberste Beamte der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor am Tempelplatz gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.